Aljoscha Höhn ist einer der erfolgreichsten Eventmoderatoren in Deutschland. Warum das so ist, wird in seiner Folge des Erntehelfer-Podcasts sofort deutlich. Für mich war es wieder mal ein Genuss, mit einem Meister seines Fachs ein spannendes Gespräch zu führen. Darin geht es genauso um Dieter Bohlen wie um die Inhalte eines professionellen Moderatorenbriefings. Auch sprechen wir darüber, wie Impulse aus der Nachwuchsförderung für die eigene Karriere überaus hilfreich sein können. Mit einem Master in Media Management weiß Aljoscha sehr genau, um was es geht, wenn er wieder mal die CEOs der großen namhaften Unternehmen auf deren Bühnen empfängt. Vor insgesamt rund 900.000 ZuschauerInnen hat er im Rahmen seiner Moderatorentätigkeit für Helene Fischer performt. Während der Pandemie hat er sich übrigens stark für die Veranstaltungsbranche an sich eingesetzt. Interessiert? Wunderbar. Mach's dir bequem, drück auf Start und dann viel Spaß. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Lieber Aljoscha Höhn, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcast.
Vielen lieben Dank, Rüdiger.
Für unsere Hörer da draußen, wir sind heute sehr konspirativ an einem ganz, ganz besonderen Ort, am Düsseldorfer Flughafen, weil du bist unterwegs, du bist sehr, sehr viel unterwegs, wir sind alle ja relativ viel unterwegs in der Veranstaltungsbranche. Ich glaube, du hast Wochen, wo du von einem Job zum nächsten unterwegs bist. Das ist so, oder?
Ja, manchmal weiß man tatsächlich nicht, in welcher Stadt man da aufwacht. Und so auch heute. Also es geht gleich für mich tatsächlich direkt zum nächsten Job. Und ich wusste gar nicht, dass es hier so am Flughafen so tolle Räume gibt mit Blick auf die Start- und Landebahn. Also top, dass wir uns hier treffen können.
Ich dachte, das ist die Energie des Ortes, die einfach sehr, sehr gut passt zu dem, was wir ja hier auch jetzt als Thema haben, dass du letzten Endes gerufen wirst, du kriegst eine Anfrage und da würde mich erstmal sehr interessieren, was bekommst du denn normalerweise? Was ist denn so deine Vorbereitung? Was gibt man dir, damit du dich darauf einstellen kannst, was da auf dich vorkommt, auf dich zukommt? Und vor allem, wie ist da die Bandbreite? Also da gibt es ja bestimmt Sachen, wo du sehr, sehr wenig kriegst. Es gibt Sachen, wo du bestimmt unglaublich viel kriegst in der Vorbereitung. Das wäre für mich sehr interessant, einfach mal so ein Bild zu kriegen.
Also für mich als Moderator ist es immer verdammt wichtig, vernünftig vorbereitet zu sein auf den Job, auf die Moderation. Also es gibt kaum eine Moderation, wo ich unvorbereitet reingehe und wo ich das Gefühl habe, mir fehlen wichtige Informationen. Das heißt, Vorbereitung ist für mich das A und O. Ich weiß, was ich für Informationen brauche. Ich weiß, wie ich sie bekomme und das am besten im direkten Gespräch, Austausch mit dem Kunden, der Agentur. Das heißt, es wird im Vorfeld viele, viele Briefings geben oder einige Briefings. Wir starten in der Regel mit einem Briefing, wo man dann schon mal sieht, in welche Richtung das geht. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Für mich ist am Anfang immer ganz wichtig, von der Agentur, dem Kunden zu erfahren, was genau erwartet mich da. Also ist es jetzt eine reine An-Ab-Moderation von Gästen, die da auf der Bühne sind? Sind es inhaltliche Talks mit Experten, wo man sich ja dann ein bisschen mehr drauf vorbereiten muss? Sind es Choreografien, die da entstehen? Was auch immer. Also einfach, dass ich eine Einordnung habe, was da inhaltlich für die Vorbereitung auf mich zukommt. Und dann kann ich die Briefings dann in Absprache mit dem Kunden natürlich dann so legen, dass ich sage, okay, da haben wir genügend Zeit zur Vorbereitung. Also wenn es jetzt ein klassisches Event ist, dann ist es so in der Regel, dass man sich so 3 Wochen vor dem Event, dann mittlerweile virtuell, also früher ist man ja durch die Gegend geflogen für ein Stundenmeeting und dann ging es wieder zurück. Mittlerweile machst du das ja alles virtuell. Dass man dann 3 Wochen vor dem Event sich dann zusammensetzt und dann erstmal den Ablauf durchgeht. Also das ist so der erste Schritt, den ich dann mache. Und dann daraus kristallisiert sich ganz schnell dann raus, okay, brauchen wir noch Folgemeetings oder eben nicht? Und wie tiefgehend sind die Punkte, die ich da noch, wo ich noch nachfassen möchte. Mhm. Dass ich einfach ein gutes Gefühl habe, wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich weiß, ich bin gut vorbereitet.
Jetzt gibt es ja bestimmt ganz unterschiedliche Ansätze. Ich kann mir vorstellen, dass du in Situationen gerätst, wo dir jemand eine PDF schickt und sagt, erhöhen, das ist das, was sie sagen sollen. Und es gibt wahrscheinlich einfach so einen groben Ablaufplan und da heißt es so, ja, lass uns mal gucken, wie wir das so machen. Was ist denn für dich der bessere Weg letzten Endes?
Also vorab zu dieser PDF, wo es heißt, bitte das sagen, was da drin steht. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von, weil ich unterscheide da ganz klar zwischen Moderator und Schauspieler. Also, wenn du ein vorgefertigtes Skript hast und sagst, lieber Moderator, bitte sprich das so 1:1 nach, wie wir es dir geschrieben haben, dann sag ich, bucht euch einen Schauspieler. Weil ein Schauspieler,
sehr guter Punkt,
der spielt eine Rolle. Dem kannst du einen Text geben, der lernt das auswendig. Und wenn du dann auch noch sagst, pass mal auf, der soll ein bisschen lustig sein oder der soll seriös rüberkommen oder ich weiß nicht was, spielt er diese Rolle. Ein Moderator ist für mich immer zu 100% authentisch. Das heißt, ich kann nur authentisch sein, wenn ich meine Art und Weise der Texte auf der Bühne an die Gäste rüberbringe, ja, so wie ich es halt mache und wie ich es halt denke. Natürlich berücksichtige ich die Punkte, die vom Kunden vorgegeben werden. Und es kann auch vielleicht mal ein Satz sein, wo es heißt, der ist uns besonders wichtig, bitte irgendwie den so und so rüberbringen. Alles fein. Aber fertig geskriptete Moderation bin ich überhaupt gar kein Fan von, weil dann bin ich nicht ich selbst, wenn ich auf der Bühne bin. Das heißt, was ich von den Kunden dann als solches bekomme, ist, was mir total wichtig ist, ist ein Ablaufplan, also ein Regieplan, dass ich die einzelnen Punkte dann auch wirklich mit durchgehen kann. Und dann, das ist kein Muss, es ist immer schön, wenn es das gibt, ein Moderationsleitfaden. Ja? Also das heißt, da geben sich teilweise Agenturen und Kunden auch sehr viel Mühe, dass die da alles ausformuliert reinschreiben. Ich gebe immer auch dann als Feedback, macht euch nicht diesen Stress, weil es sind ja nur Vorschläge, es sind ja nur inhaltlich verschiedene Punkte, die für mich relevant sind. Ihr müsst das nicht alles ausformulieren, weil, was ich eben erzählt hatte, Schauspieler, Moderator, dieses Spiel. Das heißt, für mich sind einfach Bullet Points völlig ausreichend in dem Moderationsleitfaden. Was für mich auf jeden Fall rein muss, sind die Namen und die Titel von den Protagonisten, also von den Personen, die auf der Bühne sind. Und ich sage immer, bitte tut mir den Gefallen und checkt das doppelt. Checkt das von mir aus auch 3 oder 4 Mal. Ich check das in der Regel auch nochmal. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Name falsch ist oder die Position falsch ist. Also ich moderiere jemanden an, den ich als, ich weiß nicht, Projektleiter auf die Bühne hole, der aber in Wirklichkeit mittlerweile der Geschäftsführer ist. Ja? Also dann ist die Veranstaltung an der Stelle auch schon mal gelaufen. Es gibt eine schöne Anekdote, wo das komplett schief gegangen ist und wo ich am Ende dann tatsächlich von 30.000 Menschen ausgebuht und ausgepfiffen worden bin. Ja, weil genau das nicht gemacht worden ist. Es wurde nicht gecheckt. Also es war am Ende alles gut, aber es ist echt eine lustige Anekdote. Wenn ich die erzählen darf.
Auf jeden Fall.
Ich habe 3 Jahre lang ja Helene Fischer als Moderator begleitet. Und eines der Highlights war...
Ich habe mich gerade gefragt, wie kommst du auf 30.000 Leute? Jetzt wird der Rahmen klar.
Es war eine Stadionmoderation.
Ja, ja.
Noch eine kleine bei Helene. Und das Highlight war gewesen, dass ich die Tournee 2015 moderieren durfte, Farbenspiel. Das war ihre größte Stadiontournee. Ich glaube, wir hatten 21 Konzerte gehabt, waren in allen großen Stadien gewesen. Und der Auftakt, der war in Rostock. Das war das erste Open-Air-Konzert. Und ich kam mittags an. Und zum Soundcheck und zur Begehung. Und du kennst es ja vielleicht auch selbst, die ganzen Stadien, die haben mittlerweile total abgefahrene Namen. Ja? Also durch die ganzen Sponsoren und so weiter. Und ich finde das manchmal teilweise echt schwierig, sich die da irgendwie in den Kopf reinzuhauen, weil die manchmal echt sehr abgefahren sind. Egal. In Rostock kam ich an und bin ins Stadion reingegangen zum Soundcheck. Und das ganze Stadion war voll mit so Werbetafeln, wo drauf stand DKB Arena. Also es gab auch wirklich von Helene kein Foto von dem Konzert, wo nicht im Hintergrund irgendwie DKB Arena zu lesen war. Für mich natürlich ziemlich cool, weil ich dann wusste, okay, wenn ich auf der Bühne bin, ich kann es einfach ablesen. Ich habe da keine Ahnung, wie viele Millionen Spickzettel. Ich muss es mir nicht merken. Okay. Dann war 20 Uhr, Showstart. Der Stage Manager sagt, okay, Aljoscha, bitte auf die Bühne. Und ich gehe raus und begrüße die Zuschauer mit den Worten, hallo Rostock, herzlich willkommen in der ausverkauften DKB Arena.
Tada!
Und in dem Moment 30.000 Menschen, die mich ausbuhen und auspfeifen. Das hatte ich so auch noch nie gehabt.
Ja, ja, ja.
So, und dann stehst du da oben und denkst dir, oh fuck, was ist gerade schiefgegangen?
Ja, ja.
So, geh einmal kurz durch, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, okay, hallo Rostock. Ja, Rostock sind wir. Es ist Rostock. Ich habe gesagt, herzlich willkommen in der ausverkauften DKB Arena. Ja, ausverkauft ist es. DKB Arena steht ja hier überall dran. Also, so. Dachte mir aber, okay, vielleicht könnte es irgendwie am Stadion hängen, am Namen. Ne? Weil alles andere war ja wirklich safe. Frag also ins Publikum, heißt ihr nicht mehr DKB Arena? In dem Moment jubeln mir 30.000 Menschen zu. Gut. Ich wollte meinen Fehler dann natürlich wieder gut machen und frag ins Publikum, wie heißt ihr denn jetzt? Ruft einer aus der ersten Reihe mir entgegen, Ostseestadion. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass die erste Reihe bei einem Helene Fischer Konzert jetzt nicht so nah ist, wie man das so bei anderen
ist Bühnenkante,
ne? Events kennt, genau. Das heißt, was kam bei mir an? Bei mir kam nicht Ostseestadion an, bei mir kam Ossi-Stadion an. Ich gucke den in der ersten Reihe an und frage, Ossi-Stadion? Und der in der ersten Reihe, ja, und nickt und jubelt mir zu. Und ich denke mir,
der konnte dich genauso wenig hören wahrscheinlich.
Du, in dem Moment, ich dachte, keine Ahnung, ist es ein Sponsor? Ist es vielleicht irgendwie einer, der in Rostock Heldenstatus hat, der sein Spitzname Ossi ist? Keine Ahnung. Und ich denke, okay, gut. Dann brülle ich halt raus. Ja, dann herzlich willkommen im Ossi-Stadion, ja? So, 30.000 Menschen jubeln mir zu. Ich weiß nicht, ob sie es nicht verstanden haben oder ob sie es einfach super fanden. Ja, und ich war ein bisschen verwirrt, ging dann irgendwann von der Bühne und hinten hat dann auch der Manager von Helene und der von Semmelkonzert, der Geschäftsführer, gewartet. Und ich so, Joscha, Ossi-Stadion? Ich so, ja, was ist das denn? Und die so, nee, Ostseestadion. Also, der Hintergrund war folgender. Das Stadion wurde 3 Tage vor dem Konzert umbenannt. Das hieß immer DKB Arena.
Innen konnte noch nichts gemacht werden, natürlich.
Genau. Und dann haben sie es wieder umbenannt in den zuvorherigen Namen, nämlich Ostseestadion. Das ist also eine Herzenssache für die Rostocker gewesen. So. Konnte keiner wissen, also konnte man schon wissen, wenn man es gecheckt hätte. Es hat aber keiner gecheckt. Für uns alle war es überraschend, dass das jetzt Ostseestadion hieß. Und das vielleicht mal so als Punkt, hätte man, also deswegen ganz wichtig, immer Namen, immer checken, weil dann entstehen solche Geschichten. Ist jetzt gut ausgegangen, alles fein, war auch niemand böse gewesen. Es ist halt ein Running Gag gewesen bei der Tournee. Aber deswegen sage ich immer, check das bitte doppelt.
Auf einem Firmen-Event kann das ja auch für dich furchtbar sein. Letzten Endes, da sind so viele hierarchische Sachen, wo einfach ganz wichtig ist, das ist jetzt der Abteilungsleiter, Doktor, so und so. Vergess einen Doktortitel, mach einen dazu oder was auch immer. Und schon ist da riesen Terz natürlich.
Deswegen das immer absichern und die Aussprache ist natürlich wichtig. Aber das sind so Sachen, die ich im Vorfeld benötige. Damit arbeite ich dann und dann geht es eigentlich in den Call, in den Briefing-Call. Und dann sprechen wir alles durch. Und ich bin jemand, der immer selbst mitschreibt in diesen Calls. Und aus dem, was dann im gegebenenfalls vorliegenden Moderationsleitfaden steht und den Sachen, die ich mir aufschreibe, bastel ich mir dann selbst meine Moderation. Also die schreibe ich dann auch immer selbst.
Und dann kommst du ja, du machst dir deine Gedanken, du lernst dieses Team schon kennen. Wir gehen jetzt einfach mal von einem dir noch nicht verwandten Team aus. Und wirst wahrscheinlich dann ja auch schon merken, irgendwie sowas, das war jetzt eine Assistentin von der Agentur, die da meine Ansprechpartnerin war. Oder du hast vielleicht einen Call, wo du schon einen Regisseur da sitzen hast, eine Regisseurin oder sowas. Also das ist ja bestimmt auch ganz unterschiedlich, wie ernst man das auch auf der anderen Seite nimmt an dem Punkt, oder?
Also Für mich sind Briefing Calls entscheidend, dass da alle entscheidenden Personen sind, also die Entscheider mit dabei sind. Ich mache keine Briefing Calls, beziehungsweise die machen keinen Sinn, wenn du Leute da sitzen hast, die nichts entscheiden können. Also wenn wir durch einen Briefing Call, also durch das Konzept dann gehen oder durch den Ablauf, und dann sage ich dann, Mensch, wäre das nicht irgendwie besser, wenn ich von der Seite komme und dann machen wir das und das oder ich gehe ins Publikum rein und dann hast du da Leute sitzen, die dann eben sagen, ja, das hört sich gut an, ja, das schreibe ich mal auf, das nehme ich mal mit. Das macht 25 neue Baustellen auf, weil man nicht weiß, machen wir es jetzt so oder nicht. Deswegen für mich immer ganz, ganz wichtig, die Entscheidungsträger sollten bei diesem Call mit dabei sein, dass man sofort sagen kann, ja, genau so machen wir das. Du gehst jetzt von links nach rechts und nicht von rechts nach links, jetzt ganz doof gesagt, oder du gehst an der Stelle ins Publikum. Und dann weiß man das, hat einen Haken hinter und dann kann man ja auch vernünftig weitermachen, weil dann entstehen so Sachen wie, ja Moment, da war ich ja im Publikum, dann könnte man das ja da mit da verbinden, keine Ahnung. Aber ich mag das nicht, wenn da irgendwie neue Baustellen aufgemacht werden. Also am besten direkt eine Entscheidung in den Calls mit allen Entscheidungsträgern, ja.
Ja, auch nur so entsteht ja letzten Endes auch ein Regieplan zum Beispiel, wo die einzelnen Gewerke vernünftig mitarbeiten können.
Ja.
Also wenn einfach ein Lichtdesigner später weiß, ah, der Aljoscha, der will eigentlich jetzt bei der Nummer irgendwie immer auf der rechten Seite, da hinten rum irgendwie sowas, super, dann kann er sich die entsprechenden Gedanken dazu machen. Das Gleiche betrifft ja auch Medien, dass man irgendwie auch weiß, irgendwie, okay, wie ist die Erwartungshaltung, was gibt's für Zuspieler, an welchen Stellen und sowas. Das muss da ja alles auch besprochen werden.
Ja, und das sind Sachen, die ich auch gerne im Vorfeld sehen möchte. Also alle Einspieler, also wenn sie relevant für mich sind, ja. Einspieler, die ich anmoderiere oder Opener, weil es ist dann doch was anderes, wenn du wenn du rauskommst und das Opening war irgendwie, weiß ich nicht, von Scooter oder es war von einem Symphonieorchester gespielt. Ja, da gehst du natürlich anders raus als ja, wenn Scooter da eben mal irgendwie
bei den zwei Beispielen und du kommst dann in Shorts und das Symphonieorchester ist da.
Genau.
Übrigens auch ein ganz spannender Punkt. Das ist ja dann auch das Gespräch letzten Endes, wo ihr auch sicherlich den Dresscode festlegt, oder?
Also das ist immer so das Letzte, dann so diese ganzen Orga-Geschichten, was Thema Anreisen angeht, was Uhrzeiten angeht, Proben und so weiter, technische Geschichten. Also ich arbeite immer gerne mit einem Headset, beispielsweise mit einem Headset. Es kommt immer auf die Produktion an. Aber Headset, In-Ear finde ich immer ganz praktisch, weil ich immer auch gerne die Summe auf dem Ohr auch selbst habe, plus halt den Regisseur, dass ich dann auch wirklich an jedem Ort immer alles bestens verstehe oder mitbekomme. Und klar, Dresscode ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, der dann am Ende noch besprochen wird, ja.
Und jetzt profitierst du natürlich, denke ich, sehr davon, wenn du die Leute schon kennst. Und es ist ein ganz, ganz anderer Deal, wenn da jetzt, sagen wir mal, ein Erstkontakt an dem Punkt ist, oder?
Ja, also ich hab viele Kunden, die mich häufig dann, also wenn ich zum ersten Mal für jemanden im Einsatz bin, folgt danach in der Regel auch, also Gott sei Dank, eine weitere Buchung. Und dann ist das natürlich ein total eingespieltes Team, muss man sagen. Ja, dann kennt man den Kunden und das ist ja der große Vorteil. Man kennt den Kunden, man weiß, was da auf einen zukommt. Man kennt Befindlichkeiten vielleicht von gewissen Personen, Protagonisten, die auf der Bühne sind. Man weiß, wie man Leute zu handeln hat und so weiter. Das vereinfacht das Ganze natürlich extremst. Aber nichtsdestotrotz finde ich das natürlich mega spannend, wenn du zum ersten Mal für einen Kunden arbeitest und dann in diese Welt eintauchst, ja, das alles kennenlernst, die einzelnen, vielleicht auch mal jemand Neues auf Produktionsseite kennenlernst und da mal neue Ansätze auch letztendlich zugespielt bekommt. Finde ich mega spannend und also ich finde beides cool. Also beides hat seine Vorteile, sage ich mal.
Klar, ich meine, wenn man jetzt immer in einem bekannten Umfeld unterwegs ist, kommt nichts Frisches, dann kommen da keine neuen Einflüsse natürlich rein.
Ja.
Jetzt habe ich dich ja gerade in Empfang genommen. Du hast deine Klamotten dabei, du hast deinen Koffer gepackt und als nächstes wirst du dich auf die Reise machen. Lass uns doch jetzt mal diese Vorproduktionsphase abschließen und sagen, okay, du kommst jetzt an. wieder ganz unterschiedlich wahrscheinlich. Meine Erfahrung ist ja, dass leider die Buchungszeiträume für die Locations immer enger werden. Also so dieses, das ist jetzt ein voller Probentag und am nächsten Tag irgendwie ist der Event oder sowas, wird auch oft ja knapp letzten Endes. Alle versuchen, Abläufe zu optimieren. Aber was ist dann deine Wunschvorstellung von der Herangehensweise, wie dann das Team vor Ort wirklich aufeinander trifft und es dann Richtung Event geht?
Also wenn es möglich ist, also zum Beispiel morgen geht es relativ früh schon los mit den Proben und Show ist dann diesmal auch am gleichen Tag. Mhm. Also in der Regel hat man am Vortag ja dann die Proben. In dem Fall haben wir die Proben vormittags und am späten Abend ist dann, oder am späten Nachmittag besser gesagt, ist dann Showstart. Ich versuche meistens, wenn es möglich ist, aufgrund der Buchungssituation, dann am Vorabend schon anzureisen, dass du dann nicht diese Problematik hast mit am Morgen irgendwie fällt der Flug aus oder du stehst halt irgendwo im Stau, keine Ahnung. Dann, wenn ich vor Ort bin, ist für mich wichtig, dass verschiedene Gewerke als Ansprechpartner für mich da sind. Das heißt, ich möchte den Ansprechpartner von der Agentur da haben, den Kunden, den Regisseur. Und dann ist für mich ein ganz wichtiges Gewerk das Tongewerk. Ja, also alle anderen Gewerke sind natürlich auch wichtig und mit denen arbeite ich auch sehr gerne zusammen und quatsch auch gerne mit denen, aber ich frage dann auch immer erst nach dem Ton, ja, wo sitzt der Kollege von der Beschallung am FOH, wo ist die Drahtlostechnik, einfach, dass man da schon mal die Gesichter hat, weil das sind diejenigen, die für mich ja auch sehr entscheidend sind. Was das angeht, was ich da auf der Bühne mache. So, dann mache ich immer gerne eine Location-Besichtigung, dass ich einmal kurz gucke, wo ist was, wo sind die Garderoben, Catering, wo ist die Bühne, die nächstgelegensten Toiletten, natürlich auch immer eine wichtige Frage. Und dann ist der nächste Punkt, und das hängt immer so ein bisschen dann auch ab davon, was es für eine Show ist, dass man entweder eine Stellprobe macht oder dass man eine Durchlaufbesprechung macht. Das heißt, mit den entsprechenden Gewerken, dass man dann bei der Durchlaufbesprechung vor der Bühne sitzt und dann einmal alles durchgeht und sagt, hier, dann kommst du nach vorne, dann spielen wir das ein, du machst das, dann geht das und das und das. Das ist was, wenn da keine großen Choreografien oder irgendwelche Sachen geplant sind auf der Bühne. Wenn es natürlich ein bisschen anspruchsvoller auf der Bühne ist, mit gewissen Positionen und so weiter, dann macht man eine Stellprobe. Ja? Dann bespricht man das dann schon direkt bei der Stellprobe. Und nachdem man das dann durchgespielt hat, dann macht man dann eine Durchlaufprobe. Eine Durchlaufprobe, genau, eine Probe. Dass man das dann einmal durchspielt. Und am schönsten ist es tatsächlich, und das ist auch meistens das Bestreben von allen, das ist manchmal zeitlich nicht möglich, aber wenn man so eine Durchlaufprobe zweimal machen kann. Ja, dass man einmal eine Durchlaufprobe fürs Gefühl macht und beim zweiten Mal dann nochmal und dann haben das auch alle verstanden und dann ist das in einem, glaube ich, auch so drin.
Idealerweise natürlich auch mit ein bisschen Puffer dazwischen, damit die einzelnen Gewerke, es gibt ja alle möglichen Sachen,
können,
die Treppe knarzt noch, das Licht muss umfokussiert werden oder was auch immer.
Absolut. Ja. Genau, dass dann die Gewerke die Möglichkeit haben zu reagieren, wenn wir bei der ersten Durchlaufprobe merken, da wäre vielleicht Licht noch an der Stelle schön oder mach das mal so und so. Dass die Möglichkeit haben, das zu korrigieren oder in die Wege zu leiten. Und dann macht man nochmal so eine Probe, wo man weiß, okay, das war's jetzt, so läuft's. Vielleicht gibt es noch ein paar Anpassungen, aber das sind dann nur noch Kleinigkeiten. Und dann kann die Show eigentlich am nächsten Tag dann starten.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren Frank Elstner mal auf der Bühne gehabt. Und der war in einem kleinen Theater. Auch so eine Industriegeschichte und dann war da Theaterleitung, Regie, die haben alle ihn in Empfang genommen. Ich war aber als Bühnenmeister da erstmal gar nicht im Kontakt und als er dann ein Mikrofon hatte, sagte er relativ streng, ich hätte jetzt gerne als erste Mal den Beleuchtungs- und den Bühnenmeister hier bitte. Und wir schauen uns so an, wir waren da so in Sichtweite und eilen zu ihm an die Bühne und dann super, super nett, ich bin der Frank, so Hand ausgestreckt, irgendwie sowas und dann in meine Richtung, wenn ich irgendwo in ein dunkles Loch fliege, dann weil ich mich nicht gut gestellt habe mit dir. Das war so, das werde ich nie vergessen. Und zu dem Beleuchtungsmeister. Und wenn ich scheiße ausschaue in der Kamera, dann weil wir zwei nicht gut miteinander konnten. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal Hallo sagen und jetzt lass uns mal loslegen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einfach so dieser eine Schritt, der das Ganze verbindet, der dann einfach da klar macht, okay, man wird wahrgenommen.
Ja, und das ist das, was ich an unserer Branche so liebe. Das ist halt eine Teambranche. Mhm. Ja? Und ich habe selten eine Branche erlebt, wo jedes Gewerk 100% gibt oder vielleicht sogar noch 120% gibt, um am Ende ein wirklich tolles Endergebnis zu bekommen. Und genau das, was du sagtest. Ich kann noch so toll auf der Bühne moderieren, wenn der Ton schlecht ist, also hört mir keiner gerne zu. Mhm. Wenn das Licht katastrophal ist, möchte mich keiner irgendwie sehen. Wenn irgendwie von der Kinetik da irgendwie was nicht funktioniert und plötzlich irgendwelche Sachen runtergefahren oder du weißt, was ich meine. So, fragen sich auch alle, was ist das für eine Show? Mhm. Wenn Make-up nicht funktioniert, ich kann alle, könnte alle Gewerke aufzählen, die es bei so einer Produktion gibt. Also das ist das, was ich liebe an dieser Branche und an jeder Produktion, dass das und das muss ich auch sagen, zu 99,9% alles feine Leute sind, mit denen es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und deswegen freue ich mich wirklich immer auf jeden einzelnen Job, weil es einfach ein Teamding ist. Mhm. Und ja, das ist das, was mich auch so fasziniert.
Du hast jetzt übrigens, finde ich, hervorragend den Bogen geschaffen zwischen dem, was du gerade gesagt hast, dass du sehr häufig mehrmals gebucht wirst und deine Herangehensweise an die Kooperation, weil auch das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. Also man kann noch so sehr eine Koryphäe sein, wenn man aber menschlich nicht funktioniert, ja, dann sage ich irgendwann, okay, lass den mal in der Werkstatt, der kann die Sachen super schrauben irgendwie, soll der kann das fantastisch programmieren, aber man muss ja auch menschlich funktionieren und auch daran interessiert sein, im Endeffekt wirklich auf dieser menschlichen Ebene gut zu arbeiten.
Ja, und das merke ich tatsächlich auch aus Erzählungen, dass wenn einfach Leute sich aufführen, so wie man es nicht gerne hätte, dass man da mittlerweile auch sagt, nee, auch wenn es ein großer Name ist, das tun wir uns nicht an, das macht keinen Spaß. Ja? Und also ich verstell mich da null, ich bin immer ich selbst, aber es macht mir einfach total viel Spaß. Und das Schönste ist, muss ich auch sagen, wenn du an Produktionen kommst und dann stehen dann plötzlich, wovon du gar nicht wusstest, dass die Leute da auch mit beschäftigt sind oder da mitarbeiten, stehen dann und mit offenen Armen sagen, Mensch, Aljoscha, ich habe deinen Namen schon in der Dispo gelesen, wie toll das ist. Und ich sage, ach, du auch hier? Ne? So, es ist dann doch am Ende auch immer ein schönes Klassentreffen, was man da irgendwie hat und immer spannend ja, zu erfahren, wen man da alles wieder trifft, beziehungsweise wen man auch dann wieder Neues kennenlernt. Ja. Und man sieht sich immer zweimal, immer. Also es ist, das ist ein wichtiger Punkt, den man beherzigen muss.
Und das sollte man positiv angehen und positiv nutzen und dann ist es genau richtig.
Ja, absolut.
Ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor. Du hast ja vorhin schon mal so ganz klein angedeutet, diese 1000 verschiedenen Moderationsjobs, die es ja eigentlich gibt. Das kann ja sein, ich habe den Begriff gerade gar nicht, du hast das so gesagt, so diese Ansagemoderation, also so dieses reine, so heißen sie recht herzlich den Vorstand willkommen und dann bist du wieder raus. Du hast ja aber auch andere Sachen, da hast du, sagen wir mal, eine Awardshow, wo viel mehr irgendwo Emotionalität auch gefragt wird. Gibt es Sachen, wo du sagst, die machen dir am meisten Spaß? Das ist so das, wo du wo es dir also am besten geht mit?
Ja, also wenn viel Interaktion herrscht, ne? Also so diese ganz klassischen nur Leute auf die Bühne holen, das ist eigentlich gar nicht so häufig bei mir, weil da macht es auch nicht jetzt Sinn, irgendwie jedem, also es wird jetzt doof an, mich für zu buchen. Das kann ja eigentlich jeder irgendwie nur zu sagen, so, jetzt kommt der Herr Müller.
Das geht fast schon mit einer Voräußerung.
Genau. Also. Nein, einfach Interaktion auf der Bühne mit Personen, wo man auch vielleicht auch gar nicht weiß, was dann da am Ende passiert. Ja? Oder eben auch mit dem Publikum oder mit Protagonisten auf der Bühne. Also das ist das, wo es um Emotionen geht, wo du Emotionen hervorrufen kannst und wo das Publikum merkt, okay, das ist jetzt alles echt, was da passiert und wir sind bei dieser Geschichte, die da gerade entsteht, live dabei und wir können das genießen. Das sind so die Moderationen, die natürlich einem besonders viel Spaß machen. Ja.
Und da wollte ich dich hinbringen, weil das passt jetzt perfekt. Ich werde in die Shownotes den Link nehmen zu einem Schnipsel, den du auf deiner Seite hast, wo du Dieter Bohlen angekündigt hast. Und ihr musstet diesen Auftritt zweimal machen oder ihr konntet diesen Auftritt zweimal machen. Erzähl es mit deinen eigenen Worten. Das ist so genial. Also wie gesagt, der Link kommt in die Shownotes. Schaut euch das an.
Also ich hatte eine Veranstaltung, da waren, ich glaube, 7.500 Menschen gewesen. Und die habe ich moderiert. Und ein Programmpunkt war ein Talk mit Dieter Bohlen, 45 Minuten auf der Bühne. Das ist was...
Ihr zwei?
Wir zwei, ja. Wir beide, ganz alleine auf der Bühne, 45 Minuten live. Ne? Also nichts, wo man irgendwie was schneiden kann. Und das ist was Dieter Bohlen eher selten macht. Also das war schon was Besonderes gewesen. RTL war dann auch da, hat das alles mitgefilmt, weil das ja ganz spannend ist, was da passieren könnte. Naja, und ich habe es dann so gemacht, dass ich Dieter Bohlen anmoderiert habe. Also ich stand auf der Bühne, habe Dieter Bohlen anmoderiert und Dieter Bohlen riesen Opening mit oder Intro für ihn mit Licht, Musik und so weiter. Er kommt auf die Bühne, Publikum jubelt, freut sich, dass er da ist. Und die ersten Worte, die er zu mir auf der Bühne gesagt hatte, war, also, entweder ich kriege jetzt mehr Kohle oder ich bin weg. Was war passiert? Er hat sich darüber geärgert, dass keine Musik, die er geschrieben hat, als seine Einlaufmusik genutzt worden ist. Ja? Es war halt... Der Song oder das Lied, was halt den ganzen Tag über eben als Jingle lief. Und er wollte halt seine Musik haben. So, und er stand da oben und sagte dann wirklich zu mir, also entweder ich kriege jetzt mehr Kohle und ich bin weg. Und wenn man DJ Bohlen kennt aus den Medien, dann weiß man auch, du, der ist wirklich weg.
Der würde es dann auch durchziehen,
Der geht, ja. So, oder er setzt sich hin und ist total genervt und hat eigentlich gar keine Lust mehr, mit dir groß zu sprechen. Wir hatten ja einen 45-minütigen Talk noch vor uns.
Das ist die Hölle.
Ja, so. Und das sind natürlich dann die Momente, was einfach meine Stärke ist und wo man dann einfach auch brillieren kann, dass man sofort umschaltet und wo ich ihm dann angeboten habe, pass mal auf, du kannst noch mal runtergehen, wir singen a cappella für dich einen Song. Und dann war der auf einmal total begeistert, gesagt, jo, ja klar, gehe ich runter und geht backstage. Und dann war das ein super Zusammenspiel mit der Regie, mit der Technik, weil die dann im Hintergrund direkt einen Modern Talking Song gesucht haben, als Instrumentalversion. Und dann mir aufs Ohr gesagt haben, pass mal auf, liegt vor. Und ich dann Dieter anmoderieren konnte und er mit dem Song nach oben gegangen ist, oben stand, sich gefreut hat, wie ich weiß nicht was, glücklich war und wir dann wirklich einen super 45-minütigen Talk danach machen konnten. Und das sind die Momente und das ist ein wichtiger, ich finde es toll, dass du, oder schön, dass du das aufgreifst, das sind halt die Momente, wo die oder die zeigen, wie wichtig ein professioneller Moderator auf der Bühne ist. Man hat ja immer wieder die Situation, dass der Kunde sich dafür entscheidet, wir machen das intern. Da braucht man keinen Moderator, keinen Profi für.
Habe ich auch schon furchtbare Sachen erlebt.
Genau. Wow. Es gibt da draußen Leute, die das mit Sicherheit auch können und manchmal passt es auch. Aber es gibt so viele Situationen, wo das einfach schief gehen kann. Und das ist natürlich jetzt eine Extremsituation, muss man auch ganz klar sagen. Aber darauf dann plötzlich einzugehen und diesen Promi dann abzuholen, dass der danach Bock hat, mit dir 45 Minuten cool zu sprechen, also würde ich behaupten, das kannst du nicht als Laie, sage ich jetzt mal. Da musst du einfach Profi sein. Und das ist halt einfach eine Stärke und das macht mir in dem Moment super Spaß. Also wenn sowas passiert, dann bin ich der Erste, der sagt, mega, lass uns da durch. Und am Ende ist das natürlich das Ziel, ein Happy End zu haben. Und das hatten wir alle gehabt, glaube ich dann.
Du hast verschiedene Showreels auf deiner Seite und ich finde da sehr sympathisch dran. Die sind alle nicht dicke Hose. Das ist nicht jetzt irgendwie sowas hier, meine 134.000ste große Show, sondern die sind sehr humorvoll und sehr persönlich. Mhm. Und ich fand das auch sehr schön, wo du bei der Brandex-Geschichte halt dann so sagst du, Moment, ich glaube ja, das ist jetzt mein 10. Jahr. Mhm. Also das ist auch ein schönes Beispiel dafür irgendwie so, wie sowas dann wirklich auch so ein Selbstläufer werden kann und auch einfach so Historie entwickelt.
Ja, ja genau, ich hatte 2000 und Moment, 23, ja, mhm. Habe ich zum 10. Mal den Brandex Award moderiert. Der war, hieß ja früher Adam und Eva Award, mhm. dann Farmup Award und dann Brandex Award. Und das ist natürlich, okay, das ist jetzt nochmal was ganz Spezielles, weil mhm. es ist die Eventbranche, die Veranstaltungswirtschaft, die da zusammenkommt, was dann einfach schön ist, weil es ein Klassentreffen ist, ja. Mhm. Und wenn oben jemand steht, der die Branche eben kennt, mhm. dann ist das, glaube ich, nochmal was Eigenes für sich. Aber natürlich, dadurch entstehen viele Geschichten, viele Momente, die man dann auch immer wieder hervorholen kann oder ja, wo es Anekdoten gibt, ja. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn man dann lange Zeit zusammenarbeitet, ja.
Auf Social Media wirkt das manchmal so, als ob du Wochen hättest, wo du jeden Werktag die nächste Produktion hast. Mhm. Wie behältst du den Überblick? Ja.
Also ich mache alles selbst. Das ist auch immer eine Frage, die man mir häufig stellt. Aljoscha, hast du ein Management? Mhm. Oder nein, ich mache wirklich alles selbst, weil es mir A, mega viel Spaß macht, mhm. mit den Leuten im direkten Austausch zu sein. Mhm. Und B, weiß ich, was ich kann mhm. und weiß, dass ich dadurch halt auch den Überblick behalte. Mhm. Ja, in der Tat. Und Gott sei Dank kann man ja sagen, ich bin ja mega glücklich, dass sich mhm. das alles so entwickelt hat, dass ich da sehr viel unterwegs bin und auch das ein oder andere Mal mehrere Shows in der Woche habe. Mhm. Wichtig ist da die Vorbereitung, weil du springst manchmal, also ich bin Moderator, der ist nicht auf Automobil spezialisiert oder mhm. auf Banken oder was weiß ich nicht was. Ich mache die komplette Breite und das mhm. ist das, was ich liebe und was auch mir die Abwechslung im Job gibt, mhm. dass ich nicht nur immer eine Nische oder ein Marktsegment habe, sondern ja, dann moderiere ich mal für ein Pharmaunternehmen, dann moderiere ich mal irgendwie eine Entertainment-Show, dann mhm. mache ich die Sterneverleihung vom Guide Michelin als Beispiel, mhm. ja, dann mal was für ein Automobilhersteller. Also alles querbeet, immer was Neues. Nächste Woche moderiere ich was für die führenden Unikliniken, als Beispiel jetzt nur mal. Also ein ganz anderes Thema, mhm. ja, in Deutschland. Das sind die größten Unikliniken vor Ort.
Schön.
Immer spannend, da einzutauchen. Aber, um auf deine Frage zu kommen, wie behalte ich den Überblick? Wichtig ist die Vorbereitung. Das ist ja mir persönlich ganz wichtig. Und deswegen spreche ich das mit den Kunden dann auch immer im Vorfeld ab und sage, pass mal auf, in der und der Woche, dann und dann können wir das Briefing machen, weil danach bin ich komplett unterwegs. Es funktioniert nicht und dann ist ja auch schon die Show. Mhm. Dass wir die Sachen vorbereiten und dass ich dann, wenn ich eben Wochen habe, wo zack, 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 die Show direkt nacheinander kommt, weil das ist meistens das, was die Leute mich dann auch fragen. Sag mal, wie kriegst du das denn hin? Mhm. Ja? Ja, es ist alles immer super vorbereitet mhm. und das ist auch was viele Leute nicht sehen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich um 18 Uhr meinen Rechner runterfahre und sage, that's it, ja. Teilweise sitze ich dann, komme ich irgendwie abends von einem Job nach Hause und sitze dann noch nachts und bereite alles dann weiter vor, mhm. dass am nächsten Morgen, wenn ich dann irgendwo anders wieder hinfliege, dass ich dann wieder mhm. abliefern kann. Ja? Mhm. Also deswegen, Übersicht behalte ich, indem ich das alles plane und weiß, und das war das, was ich hier ganz am Anfang gesagt habe, dass ich immer frage, was erwartet mich bei der Show? Also was wollt ihr? Mhm. Weil wenn ich merke, das ist jetzt eine Geschichte, also ich habe zum Beispiel vor Ewigkeiten mal für Lancôme, für L'Oréal, mhm. die Dufteinführung von La Vie est Belle gemacht, mhm. der Julia Roberts Duft. Mhm. Die wollten von mir, dass ich wirklich total drin bin in dem, also ich konnte dir die einzelnen Bestandteile des Parfüms mit allem, ich war wirklich ein Experte da drin, okay. Ich wusste alles. Mhm. So, das war aber eine riesen Vorbereitungsphase mhm. Gewesen. Und da fängst du dann halt schon auch mal vielleicht 2 Monate vor dem Event an, mhm. ja, weil du weißt, dass du es sonst nicht sonst nicht schaffst oder ja, ne, es sonst ein bisschen knackig wird. Mhm. Ja, und das ist der Punkt, der einfach wichtig ist, wenn man so viel unterwegs ist, dass man das gut logistisch auf die Beine stellt oder nicht logistisch, ja, also einfach gut terminiert, die Vorbereitung. Ja.
Aber damit hast du meines Erachtens auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ich hatte eine Phase, wo ich relativ viel so Samstagabend ZDF-Sendungen als Meister betreut habe. Und ich hatte dann die üblichen Verdächtigen da gerne mal so, so blonde Lockenköpfe, die jetzt eher so in Rente sind. Ja. Und da habe ich oft das erlebt. Da gibt es natürlich dann komplette Redaktionen, die Texte schreiben, die alle Abläufe irgendwie klar machen. Und irgendwann kommt dann so ein Moderator, das sind ja dann doch meistens Männer auch gewesen, und weiß noch nicht mal, in was für eine Stadt er ist, um was für eine Sendung es geht, rattert da irgendwas so von irgendwelchen Promptern runter. Und man merkt das. Punkt. Man merkt, weil du hast dann nicht mehr die Intensität. Also ich fand das wunderschön, wo du jetzt gerade diese Longhorn-Geschichte erzählt hast. Das kannst du nicht ablesen. Da sind wir nämlich genau bei dem, was du anfangs gesagt hast. Das kannst du für einen Schauspieler versuchen lassen, das zu machen. Aber der wird das nicht in der Intensität machen, als wenn du dich da wirklich eingearbeitet hast.
Ja, und vor allem das Publikum merkt es ja ganz schnell. Mhm. Ja? Also das sind ja in der Regel sind es Leute, die da sitzen, weil sie Ahnung haben von dem, was da passiert. Und jetzt kommst du als Außen stehen da dahin und du tust so, als hättest du Ahnung.
Versprichst dich bei den ersten zwei Fachwörtern.
Ja, und tust so, als ob du da, so, das merkt das Publikum ganz schnell und dann bist du unsympathisch, wenn du da einen auf Experten machst. Mhm. Ich mache nie einen auf Experten. Ich bin immer, wie gesagt, ich selbst, aber ich versuche, mich so gut einzuarbeiten, dass die Leute danach zu dir kommen und sagen, sag mal, woher weißt du das denn? Oder wie lange bist du denn da schon dabei, dass du solche Sachen weißt? Mhm. Das sind einfach auch Punkte, die man aufgrund der Erfahrung mittlerweile hat, die man in Briefing-Calls anspricht, wo man halt gewisse Sachen abfragt, mit denen man dann arbeiten kann. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was genau die Frage genau ist, aber das kommt ja immer auf den Kunden, auf die Situation dann an. Mhm. Und da habe ich halt einfach ein Gefühl für, wo man weiß, okay, da kannst du die Leute wirklich mit abholen. Ja? Und ja, das ist dann etwas, was dann einem aber auch zeigt, wenn man dann eben wieder gebucht wird, dass es eben nicht so war, wie du beschrieben hast, dass man da irgendwie nicht weiß, wovon man spricht, sondern dann hat das sich bezahlt gemacht, diese Vorbereitung. Und dann ist ja das Schöne, beim nächsten Job musst du dich gar nicht mehr so groß auf dieses eine Thema vorbereiten, weil das kennst du ja, dann kann man vielleicht Schwerpunkte woanders drauflegen.
Man kann aufbauen und sich weiterentwickeln.
Ja, genau.
Ja. Wir sind ja immer noch bei dem ersten Themenblock, was ja damit beginnt, du bist gerade auf dem Weg dahin, du hast jetzt noch mal gerade über das Briefing gesprochen. Das Debriefing ist ja meines Erachtens auch was oft zu kurz kommt, dass man tatsächlich sich noch mal Zeit nimmt und einfach, das kann ja auch ein kurzer, knackiger Termin sein, aber dass man trotzdem einfach nochmal die Chance hat, auch wirklich zu sagen, was haben wir denn gelernt? Was sind denn so die Sachen, die wir vielleicht fürs nächste Mal irgendwo mit rausnehmen können?
Nach dem Event. Ja, absolut. Finde ich super wichtig, dass man da offen miteinander spricht, eben weil man dann hoffentlich dann auch häufiger in Kontakt ist, dass man da einfach offen ehrlich zueinander ist und sagt, pass mal auf, das und das können wir vielleicht verbessern oder das und das lief doch super oder lass uns das doch schon mal für die nächste Show direkt im Kopf behalten, das könnte man dann und dann verwenden. Das macht einfach total Sinn. Und ich moderiere jetzt eine der Hauptbühnen zum Beispiel beim OMR-Festival in Hamburg in ein paar Wochen. Und im letzten Jahr habe ich da auch schon eine der Hauptbühnen moderiert. Und das war dann, wir hatten danach mit den Entscheidungsträgern bei OMR hatte ich dann ganz viele Calls gehabt, wo wir dann auch wirklich uns teilweise, also mit dem, der die Bühne betreut, locker eine Stunde einfach mal Feedbacks gegeben haben und drüber gesprochen haben, was war super, was kann man vielleicht noch ausbauen und so weiter. Und das ist, OMR ist halt, das muss man, kann ich vielleicht auch an der Stelle einfach mal sagen, das ist halt eine Plattform oder ein Event-Team, das immer auch bestrebt ist, die sind, das ist High Class, was da passiert. Mhm. Das ist, ich feiere die Jungs und Mädels da extremst. Aber wie sind die da hingekommen? Weil die immer weiter an sich gearbeitet haben und immer geguckt haben, was können wir noch verbessern? Mhm. Alleine wenn ich jetzt vom Jasper, das ist der, der den Hut auf hat für das ganze Festival, in der Story lese, dass die jetzt die Anfahrt vom Shuttle nochmal, vom vier Jahreszeiten zur Event-Location nochmal optimieren wollen, um ein paar Sekunden rauszuholen. Also da sieht man, worüber
immer die dranbleiben.
Die sind dran. Also jeder andere sagt, du fahr von A nach B und alles gut. Und das Gleiche eben auch bei einer Moderation. Da sind die bestrebt zu sagen, okay, was können wir vielleicht noch verbessern, um weiterhin in der Champions League ganz oben mit dabei zu sein. Und das feiere ich extrem, wenn man sich der die Zeit nimmt und auch offen ist und vor allem auch drauf eingeht. Was man dann als zum Beispiel jetzt Moderator sagt und sagt, pass mal auf, das könnte man vielleicht verbessern oder das und das. Und dann, ja, machen wir es beim nächsten Mal.
Da will ich einen Tipp loswerden an Endkunden und Agenturbetreiber. Gerne wird irgendwann, wenn es dann ans Budget geht, nämlich genau das gestrichen. Also so, ich habe das selber erlebt. Ich hatte letztes Jahr einen Riesenjob, wo ich viele, viele Tage in der Vorbereitung war und wo ich biete immer eine Nachbereitung an. In jedem, wenn ich irgendwo Projektleitung mache, technische Fachplanung, was auch immer, bei mir ist standardmäßig immer eine Nachbereitung drin. Mhm. Und das ist der erste Punkt, der irgendwann gestrichen wird. Und dabei wäre es so einfach, im Sinne eines Qualitätsmanagements, das aufrechtzuerhalten und einfach zu sagen, ey, und wenn es jetzt ein Tag ist an den entscheidenden Stellen, an den entscheidenden Positionen, dass die Leute einfach nochmal wissen, wow, ich werde da gewertschätzt, ich soll mich da jetzt mit einbringen, ich kann meine Learnings auch nochmal mit in dieses Projekt mitbringen. Aber oft ist es natürlich so, der Vorhang fällt und alle gehen auseinander und war super und wir quatschen da beim nächsten Mal drüber oder sowas irgendwie. Und dann da verpasst man was.
Absolut,
ist verpasst eine man eine Riesenchance.
Ja. Und ich mache es ja kostenfrei. Ich lasse mich noch nicht mal dafür bezahlen. Ja? Das ist ja Serviceleistung inklusive sozusagen, dass ich da Feedback gebe. Aber du, am Ende profitieren davon alle, also absolut, alle Gewerke. Und deswegen finde ich es richtig und gut, dass du es ansprichst, dass so ein Debriefing oder eine Nachbesprechung absolut sinnvoll ist. Auch jetzt, aber auch nicht mit irgendwie, also vielleicht das vielleicht auch von meiner Seite als meine Einschätzung, auch jetzt nicht mit 20 Leuten einen Call aufmachen, sondern individuell, wirklich mit jedem Einzelnen irgendwie, ja? Jedes einzelne Gewerk, weil nur so kriegst du wirklich auch eine ehrliche Meinung von den Leuten, weil dann sitzen halt ein paar andere und dann verschweigt man vielleicht das eine oder andere, weil man niemanden auf die Füße treten möchte, was ja auch nicht böse gemeint ist, aber es geht ja darum, was zu verbessern. Und genau, also dann so ein individueller Feedback-Call, das macht Sinn, ja.
Super. Mit Blick auf den Regieplan würde ich jetzt dieses erste Paket mal abschließen, aber unmittelbar direkt weitergehen und einen Blick auf deine Vita werfen, weil du wärst nicht hier, wenn nicht Folgendes passiert wäre. Ich habe mir auf deiner Homepage deine Projekte angeschaut und da steht dann in Klammern im Auszug dahinter. Und dann ist mir so klar geworden, so, naja, andere wären extrem froh und stolz, wenn sie ohne Auszug überhaupt so ein Gesamtding irgendwo bieten könnten. Das schaut nach harter Arbeit aus, was da zu sehen ist.
Ja, tatsächlich. Also es ist harte Arbeit gewesen und also ich hatte vielleicht das als Einstieg, ich hab ja studiert und hatte sozusagen während meines Studiums die Moderation parallel laufen gehabt, was natürlich für mich super war, weil diese Anlaufphase bei Unternehmen, das sind ja die ersten 2-3 Jahre, kann man nicht davon leben, ne? Aber du musst durchziehen, weil ansonsten hast du keine Chance. Es war bei mir während des Studiums gewesen, diese Zeit, sodass ich halt studiert habe, ich nicht abhängig war von der Moderation, aber ich mich natürlich immer gefreut habe, wenn ich moderieren konnte, was aber natürlich trotzdem sehr heftig war. Also ich habe einen Bachelor und einen Master gemacht in Media Management, neben dem Master halt durch die Welt zu touren und Moderation zu machen und dann irgendwie Klausuren zu schreiben.
Also Respekt dafür übrigens, weil was ich total schön finde, ist natürlich auch so ein theoretisches Wissen zu haben, hilft doch auch, oder?
Das ist ja, vor allem ist es BWL mit Schwerpunkt auf Medien, das heißt Marketing und so weiter. Ja. Wenn ich Business-Events habe, dann weiß ich halt, wenn ein Marketingleiter oben seine neue Kampagne vorstellt oder ich den Geschäftsführer oben habe, wo wir über vielleicht ein bisschen was Betriebswirtschaftliches sprechen, hat man da ein Verständnis für. Genau. Definitiv. Also das war das Beste auch, was ich machen konnte, dieses Studium. Und ich habe direkt nach dem Bachelor gesagt, okay, wenn, dann mache ich es komplett und mache den Master noch hinten dran. Aber nichtsdestotrotz war das halt eine heftige Zeit gewesen, das Ganze aufzubauen. Das Ding ist ja, wie kriegt man denn Moderationsjobs? Das ist ja das, was auch viele Nachwuchsmoderatoren mich fragen. Natürlich machst du anfangs das, dass du Kaltakquise machst, das musst du machen. Du rufst in den Agenturen an, sagst, hallo, ich bin der Aljoscha, ich bin Moderator. Ich weiß noch, ich hatte damals am Anfang auch schon große Referenzen gehabt, irgendwie Audi, SAP habe ich dann immer gesagt, ne, für die habe ich schon moderiert, würde auch gerne mal was bei euch machen, wie sieht's denn aus? Ja, die Leute waren meistens auch immer nett gewesen am Telefon, haben gesagt, ja, dann schick doch mal was zu. Ja, dann schickst du halt eine E-Mail. Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich durchgelesen wird mit dem Link. Ich behaupte eher nein, was auch völlig okay ist, weil die Leute teilweise echt viele solche E-Mails bekommen oder auch einfach keine Zeit dafür haben. Also am Ende, keine Ahnung, von 50 oder vielleicht 100 Calls ist vielleicht ein Call dabei, wo derjenige sagt oder diejenige sagt, oh, das ist aber praktisch, dass du gerade anrufst. Wir haben hier gerade was. Mhm. Ja? Das könnte vielleicht passen. Mhm. Aber das ist halt, wenn du, keine Ahnung, 100 Calls machst, es ist schon heftig.
Das ist minimal, ja.
Also, wie kriege ich meine Jobs? Ich kriege meine Jobs, weil mich Leute irgendwo gesehen haben oder weil ich weiterempfohlen worden bin. Dass jetzt jemand ins Internet bei Google eingibt, kann ein guter Moderator oder weiß ich nicht was, ja. Das ist eher sehr selten, dass ich Anfragen bekomme. Also, wenn ich Anfragen bekomme, frage ich meistens auch immer, woher kennen wir uns oder wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Dann sind es meistens Empfehlungen oder sowas. Ja? Und das ist ja auch das Gute, weil das sind die auch nachhaltig sind, wo auch wirklich Interesse besteht und nicht, wo man eben nur Moderator gesucht eingibt und dann, ach, da sind es, ach, nehmen wir den und den schicken wir mal was zu. Ja? So, also, was will ich sagen? Aber dahin zu kommen, musst du natürlich erstmal auf einer Bühne sein und performen können. Mhm. Und deswegen war diese Anfangszeit natürlich total heftig gewesen, da ins Gespräch zu kommen, überhaupt reinzukommen. Ich habe mal so drüber nachgedacht vor ein paar Tagen, tatsächlich auch, weil ich ja wusste, dass wir uns heute treffen. Es gibt so drei Meilensteine, würde ich behaupten, in meiner Karriere, die aber auch wieder mit ganz viel Arbeit zu tun haben. Der erste war ein Award, den ich mit einem Kommiliton zusammen im Masterstudiengang konzeptioniert habe. Mhm. Und zwar für den Pharmab, also jetzt Forward, haben wir einen Nachwuchs-Award für die Eventbranche gemacht. Also wir hatten eine Projektarbeit gehabt im Studium und wir haben uns beide dann zusammengetan und haben dann gesagt, okay, wir machen was für die Nachwuchsförderung in der Eventbranche. Und wir hatten dann, weil wir sind davon ausgegangen, das kommt super beim Professor an, wenn wir das machen, einen Praxispartner sozusagen, Anführungsstrichen gesucht, also jemanden, dem wir das vorstellen können. Mhm. Und das war damals der Pharmab gewesen, also als Verband.
Darunter kam das, okay.
Genau. So, also haben wir da angerufen und, beziehungsweise ich hatte da, glaube ich, ja, ich hatte angerufen und hatte dann mit denen gesprochen und gesagt, passt mal auf, wir sind hier zwei, wir würden gerne was machen. Können wir euch das denn präsentieren? Ich habe gesagt, ja klar, macht doch und dann kommt ihr mal rum. Und wir dachten, super, das feiert der Professor mega. Naja, dann haben wir wirklich einen tollen Award, der hat den Namen David Award dann getragen. Also war ja Adam und Eva Award für die Großen und als David Award dann für die Kleinen. Später hieß er dann New Talent Award. Und den haben wir dann konzeptioniert. Sind dann zum Pharmab gefahren, haben das der damaligen Geschäftsführerin, der Elfi Adler und der Martina präsentiert. Vom Pharmab. Und das haben wir präsentiert. Und dann, ich glaube, da saßen auch noch vielleicht ein paar andere noch mit dabei. Ich habe das jetzt nicht mehr so ganz vor Kopf. Und die haben gesagt, super Konzept, genau das brauchen wir, setz das doch für uns um. Und wir haben gedacht, ja mega, wir sollen für den Verband der Eventagenturen in Deutschland sollen wir ein Award umsetzen, den wir konzeptioniert haben, ist doch mega. Da kam aber das Aber. Ihr habt ein Budget von 0 Euro. Macht ihr das doch mal bitte. So, aber wir waren so heiß gewesen, dass wir es gemacht haben. Und wir haben Vollgas gegeben, wir haben Sponsoren an Land gezogen und so weiter. Und am Ende ist es ein Riesenerfolg geworden. Ne? Das war aber, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Arbeit war, dieses Ding auf die Beine zu stellen. Ja? Also zwei Studenten haben so ein Ding auf die Beine gestellt. Das ist unfassbare Arbeit gewesen. Und am Ende, und das war der erste Meilenstein, hat natürlich diese Moderation oder dieser Kontakt mit dem Pharmab für mich die Bühne eröffnet für die ganzen Entscheider aus der Eventbranche. Okay. Ja? Weil die mich natürlich dadurch erlebt und gesehen haben und das wiederum Multiplikator war, weitere Jobs zu bekommen. Also das, ich könnte, glaube ich, Stunden darüber erzählen, was das für eine Arbeit war, dieses Ding auf die Beine zu stellen. Ja, und wir haben ja wirklich, ich weiß nicht, 4, 5 davon gemacht. Einen hier sogar im Station Airport in Düsseldorf, einen bei Puma in Herzogenaurach. Also wirklich super viel Arbeit. Aber es
ich denke, dieser ganze Award-Kram ist auch einer der Bereiche, der am meisten unterschätzt wird, weil sonst gäbe es nicht so viele schlechte Award-Shows.
Das stimmt.
Also es ist so, ja, dann Award, auch in einem Industrie-Event. Ja, wir machen da noch so einen Award-Teil. Wenn ich das schon immer höre, dann denke ich mir so, ey, das könnt ihr gerne probieren, aber da haben sich schon andere eine blutige Nase dabei geholt.
Absolut. Und dann hast du auch noch den Nachwuchs, ja? Also wir haben es ja für den Nachwuchs gemacht. Das heißt, wir hatten teilweise 10 Hochschulen gehabt, die dann gegeneinander da angetreten sind bei diesem Award. Also das war wirklich ein cooles Konzept gewesen, hat mega viel Spaß gemacht und kam auch überall super an. Aber das war so der erste, also das ist so ein großer Meilenstein, sage ich jetzt mal, in meiner, in Anführungsstrichen, Karriere. Und der zweite, wenn ich das noch erzählen darf, der zweite war natürlich, also neben der ganzen Arbeit, was es bedeutet, ich glaube, das muss ich gar nicht jetzt groß erklären, wenn man selbstständig ist. Du fährst kaum in den Urlaub in der Anfangszeit, weil du die ganze Zeit in Anführungsstrichen irgendwie so auf Abruf bist, ja. Dann kommt der Anruf, zack, dann ist da ein Job, dann musst du das verschieben, dann ist hier, also ich glaube, du weißt.
Flexibilität.
Genau, also das ist natürlich in der Anfangszeit und du musst jedem Job nachgehen, irgendwie gefühlt, weil, ne, das ist so in der Anfangszeit. Später kam, und das war, glaube ich, dann auch noch ein wichtiger Punkt, nicht nur für mich, glaube ich, auch für die Branche selbst, ja, die Zeit von der Night of Light und der Alarmstufe Rot. Da war ich ja als Moderator sehr aktiv gewesen. Und es war aber auch sehr viel Arbeit gewesen. Also jeder reingesteckt hat, die ganzen Initiatoren, die dahinter gesteckt haben, die da aktiv waren, das. Also es gab viele, die aktiv dabei waren, die anderen, die sich so ein bisschen zurückgelehnt haben und geguckt haben, macht mal, ja, was auch völlig okay ist, aber die da aktiv zugange waren, die haben kaum geschlafen, kann man fast sagen, ja, die haben so viel Vollgas gegeben und das war halt auch eine Zeit, wo ich sehr viel Vollgas gegeben habe. Das war, ich weiß noch, ich hatte Back to Life, ich weiß nicht, ob du das Konzept in Fredenhagen mitbekommen hattest. Das war ein Konzept, da ging es wieder back to life, irgendwie wieder zurück, die ersten Schritte, eines der ersten Events wieder mit den Abständen und alles, mit den ganzen Vorgaben. Und dann wurde sich da über die Night of Light unterhalten. Und die ein bisschen später stattgefunden hatte. Das hat ja der Tom Koparek initiiert. Und ich fand das super. Und hatte überlegt, wie kann ich da vielleicht auch irgendwie einen Teil dazu beisteuern, das Ganze letztendlich zu unterstützen. Und hat dann dem Tom, wir kannten uns gar nicht persönlich, eine E-Mail geschrieben, wo ich geschrieben habe, pass mal auf, super, super Sache, die du da hast. Ich habe eine Idee, wie man das vielleicht noch, wie man da vielleicht noch einen Multiplikator draus machen kann, wie man das vielleicht noch ein bisschen anders aufbauen kann. Und melde dich doch gerne mal bei mir. So, und dann, ich weiß noch ganz genau, wo ich da stand im Auto, an der Ampel klingelte das Telefon, es war ein Freitag und Dienstag war die Night of Light gewesen. An dem Freitag Es war gegen 12 Uhr, ruft mich Tom an und sagt, ja, Tom hier, du hast mir eine E-Mail geschrieben, erzähl doch mal, was hast du vor? Ich habe gesagt, pass mal auf, du hast diese tolle Aktion, das machen alle mit, aber es gibt irgendwie keine gemeinsame Plattform als solche, wo alle an dem Abend vielleicht Teil sein können eines großen Ganzen.
Drei Werktage, nein, nicht Werktage, nee, sondern drei Tage vor dem Event.
Ja, Dienstag, ja, also Freitag, also ja. Samstag, Sonntag, Montag, ja vier, ne? Aber ja, ja. Aber zwei Tage ist Wochenende.
Ja.
Meine Idee war gewesen, eine Talkrunde zu haben mit wichtigen Entscheidungsträgern, die halt, wo man halt über die Situation der Veranstaltungswirtschaft spricht und da eben eine Plattform bietet und nicht nur das Signal hat, rot, mit den Messages, die in der Pressemitteilung sind, sondern vielleicht auch einen Talk zu haben.
Tiefe noch mit reinnimmt.
Genau. Ja, ja, Tom hat sich das angehört und sagte, Aljoscha, finde ich super, kannst du machen. Wir haben ein Studio, wir haben Kameras, haben wir alles hier, in der Grand Hall war das, bei ihm in der Location. Kannst du gerne machen. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist inhaltlich. Das musst du machen. Kannst du das? Willst du das? Ich habe gesagt, jo, gib mir mal jetzt ein paar Stunden Zeit und ich guck mal, was ich hinbekomme. Aber ich, ja, ich würde das machen und ich bin auch völlig fein damit. Und ich wusste, das war wirklich mittags, 12 Uhr oder sowas, ich wusste, ich habe nur den Freitag Zeit, die Gäste an den Start zu bekommen, weil am Wochenende musste ich das ja vorbereiten, diesen Talk. Und das war ja etwas gewesen, wo wir noch gar nicht so tief eingetaucht sind in diese ganze Thematik mit Veranstaltungsverbot und so weiter. Da musste man sich ja auch erstmal zurechtfinden und die einzelnen. So. Ich weiß noch, wie ich aus dem Auto direkt zu einem Sportplatz gefahren bin, auf dem Parkplatz. Es war super warm und da die ganzen Telefonate gemacht habe. Ich habe die ganzen Leute an den Start bekommen. Ich habe versucht, die Politik mit einzubinden. Ich habe hier versucht, Ministerpräsidenten an den Start zu bekommen. Am Ende habe ich es ja auch geschafft, Marek Lieberberg zu gewinnen. Ja? So, aber den kriegst du ja auch nicht so leicht einfach mal ans Telefon. Ja? Also das war Wahnsinn gewesen. Und du kannst es dir schon vorstellen, was ich sagen möchte, ist, am Ende war es natürlich ein Riesenerfolg gewesen, dieser Talk. Ich glaube, wir hatten über 500.000 Leute, die sich das dann im Nachgang auch angeguckt haben oder auch live währenddessen über die Social-Media-Kanäle. Aber um dahin zu kommen, der Freitag war komplett, ich sag jetzt mal, im Arsch gewesen im Sinne von Vorbereitung. Samstag, Sonntag genauso. Und der Montag auch, da waren dann Proben gewesen und Dienstag war dann die Show. Ja? So, also ich habe kaum geschlafen in diesem Zeitraum, aber alles halt dafür. Und es war am Ende ja auch für eine gute Sache. Aber was ich sagen möchte ist, das war halt viel Arbeit gewesen. Und das sieht man nicht unbedingt da draußen, weil ich bin jemand, der auch gerne dann mitarbeitet und nicht der bin, der sagt, hol mir die Gäste ran, gib mir den Text. In dem Fall war ich derjenige, der sich dahinter geklemmt hat und das alles auf die Beine gestellt hat. Ja. Also
wow, das war mir jetzt überhaupt gar nicht bewusst. Also da dich so initiativ da zu sehen. Und ich glaube aber auch, das ist ja natürlich was, dass die Menschen, die dich dann da so erlebt haben, nehmen ja auch noch mal was mit. Die nehmen ja auch noch mal ein Extra mit letzten Endes.
Absolut.
Diese Initiative, diese Energie.
Ja, ich habe das gar nicht so an die große Glocke gehangen, dass ich gesagt habe...
Das bleibt doch ganz unter uns.
Genau, ich hoffe, du sagst es keinem weiter.
Ja.
Nein, ich meine halt so in der Zeit damals, ja, da ging es ja wirklich um die Sache, es ging um die Branche und es ist eine Herzenssache für mich gewesen, das zu machen. Wir hatten später, das ging ja dann über in die Alarmstufe Rot, wie gesagt, ich ziehe den Hut vor allen, die da als Menschen hinter Alarmstufe Rot standen und das alles so unfassbar für die Branche auf die Beine gestellt haben. Meine Rolle da waren die Talks gewesen. Ja? Also ich habe ja auch noch, wir haben das ja dann weiter fortgeführt. Und auch das war dann ein Part von mir gewesen, die ganzen Gäste an den Start zu bekommen. Olaf Scholz, den ich ja gewinnen konnte. Ne? Da war,
in was für eine Runde? Ich habe das gerade nicht vor Augen.
Das war wir haben es Alarmstufe Rot, der Talk.
Nee, aber gerade dieser Termin mit Scholz, wer war da noch mit? War das nur ein Zweier?
Das waren die Initiatoren. Das waren die Initiatoren gewesen. Das hatten wir in Dortmund, hatten wir das live gesendet. Scholz war im Vorfeld aufgezeichnet gewesen, zwei Tage vorher. gab es da einen Termin, weil er an dem Tag selbst nicht live konnte. Und das war dann in einer Lücke, wo das war. Aber das waren dann auch Absprachen, wo man dann mit den Leuten eben versucht hat, ihn zu gewinnen. Ich habe auch, mein Ziel war ja gewesen, auch Angela Merkel damals als Teilnehmerin in so eine Talkrunde reinzubekommen. Und dann kriegst du plötzlich den Anruf aus ihrem Büro, wo es dann heißt, ja, Sie haben ja angefragt und erzählen Sie doch mal. Und ich war nach dem Gespräch, war ich wirklich nass geschwitzt gewesen. Ich war auf dem Weg zu einem Job im Auto, ruft dich da das persönliche Büro von ihr an. Und am Ende hat sie es nicht gemacht, weil dann Scholz eben mit dabei war. Ne? Das war so ein Punkt, da wollten die sich nicht.
Okay. Oh, ja, ja.
Aber um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, ja, ganz viel Arbeit, die da investiert wird, um da irgendwie ja, als Moderator auch stattfinden zu können. Ja.
Ich würde rausziehen, du hast ein gutes Näschen für Chancen, was aber auch bedingt, dass du es auch diese Chancen auch aufgreifst und initiativ aktiv wirst. Weil nur diese Kombination bringt dann ja wirklich stimmt. auch weiter.
Ja, also, ja, nee, ja, da hast du recht, das passt, ja.
Ganz klein bisschen mit Blick auf die Uhr, weil das muss jetzt unbedingt noch mit rein. Ich fand das wahnsinnig gut, dass diese Nachwuchsgeschichte jetzt drin ist. Das ist für mich beim Erntehelfer ja auch immer wichtig, weil es geht ja auch darum, auch zu zeigen, so für Leute, die noch nicht so richtig wissen, ist das was für mich und was machen die denn da eigentlich so im Event und so. Aber mein dritter Punkt, und ich hätte eigentlich fast am liebsten damit angefangen, ist nämlich einfach Danke zu sagen. Danke für eine Einladung, die du letztes Jahr ausgesprochen hast. Du hast zwei, drei Leute eingeladen, weil du während der Pandemie, ich fasse es jetzt mal ganz larifari zusammen, das Gefühl hattest, wenn wir durch die Nummer durch sind, dann mache ich eine Party und dann lade ich mal so ein paar Leute ein. Das war dann was ganz anderes draus geworden, ja.
Ja, das ist dann tatsächlich der dritte Meilenstein. Mhm. Genau, meine eigene Event Night, die Aljoscha Höhn Event Night. Ja, das war ein Ding letztes Jahr. Ich fand es einfach super schade bei den ganzen Produktionen in der Corona-Zeit. Man hat sich halt nicht mehr als Branche so gesehen. Das, was ich ja am Anfang auch beschrieben hatte, du gehst auf eine Produktion, du triffst den, dann lernst du den kennen. Das hattest du nicht. Es war alles so reduziert gewesen. Ja? Und jeder war da in seinem Kabuff irgendwie für sich gewesen, separiert von den anderen. Technik-Crew wurde komplett runtergefahren, dass da keine Massen an Menschen bei dem Event oder bei der Digitalproduktion dann mit dabei sind. Und ich wollte einfach all die Menschen, die ich gerne habe und die ich mag, mit denen ich zusammenarbeite, Kunden, Partner, mein Netzwerk, Top-Entscheider der Branche, alle zusammenbringen an einem Ort. Und das habe ich dann im letzten Jahr bei der Event Night dann tatsächlich getan, ja.
Auch dazu findet ihr in den Shownotes den Link zu dem Aftermovie. Wer das nicht aus den Medien mitbekommen hat, nicht selber vor Ort war, nicht mit Leuten gesprochen hat, die sicherlich davon geschwärmt haben, einfach mal anschauen. Für mich war das Entscheidende, dass es im Endeffekt auch vom Timing her so cool war, Anfang Dezember so eine...
Ende November
war es so die Weihnachtsfeier der Eventbranche.
Ja.
Also einfach so eine völlig, und ich fand auch die Mischung so geil, weil es gibt ja die Veranstaltungen, wo dann die ganzen CEOs sind, es gibt eher so eine techniklastige Nummer, es gibt vielleicht auch so eine Führungsebenennummer und was auch immer, irgendwie sowas, aber das war doch sehr breit aufgestellt, auch Kunden, Auftraggeber. Ja. Und dadurch ist einfach was ganz Tolles. Es war ja wirklich so, das haben auch viele Leute mir gesagt, ich habe selber Menschen aus der Ferne gesehen, fünf Tische weiter, und wir haben an dem Abend nicht miteinander gesprochen.
Ja. Ja,
weil zwei Tische weiter nämlich schon das nächste Gespräch stattgefunden hat. Und das spricht für dich und diese Selektion an Gästen, einfach diese Menschen in einen Raum zu kriegen.
Also das war das auch, was man mir gesagt hat, dass man gar nicht von A nach B gekommen ist, weil man unterwegs immer wieder Leute getroffen hat. Aber das ist ja das, was ich wollte. Ja? Ich wollte das Klassentreffen irgendwie der Branche irgendwie hinbekommen. Und also du hast es super zusammengefasst. Ich wollte es in die Breite auch haben. Ich wollte alle, die an einem Event teilhaben, wollte ich da haben. Also ich wollte nicht nur die Technikfirma, ne? Es gibt ja Kippveranstaltungen, das sind die ganzen Techniker. Mhm. Dann gibt es Veranstaltungen, das sind die ganzen Eventagenturen. Dann gibt es die CMO-CEOs, die als Kundenseite kommen. Nein, alle, die an einem Event zu tun, irgendwie teilhaben, sollen an einem Ort sein. Und das war mir ganz wichtig, wirklich Leute, die an einem Event mitarbeiten. Mhm. Also jeder Kontakt, jede Person, die da rumlief, ist für jeden anderen auch interessant gewesen. Das war mir ganz wichtig und wirklich auch High-End vom Level her. Ne? Ja, und das hat tatsächlich dann Ende November geklappt und das Datum, also das war auch tatsächlich eine Nummer, weil ich mich natürlich gefragt habe, okay, wann mache ich dieses Event jetzt? Ja, weil das ist, also gehe ich ins, also im Sommer ist es natürlich schön, wenn die Sonne scheint und so weiter, aber hast du manchmal vielleicht dieses Sommerloch, dann hast du aber auch wiederum bei manchen kein Sommerloch, ja, also das, so, gehst du Anfang des Jahres irgendwie, da entstehen die, also es war echt schwierig und da muss ich auch nochmal danke dem Christian Possi von Ins Glück sagen, der ein Sparring-Partner von mir am Anfang auch war, mit dem ich von der Idee erzählt habe und mit dem ich nämlich auch lange drüber gesprochen habe, wann soll das Ganze stattfinden. Und die Idee war dann am Ende, es vor den ganzen Weihnachtsfeiern zu machen, weil wenn du im Dezember es gemacht hättest, wärst du schon in den Weihnachtsfeiern allen drin gewesen. Und so war es diese eine kurze Verschnaufpause nach dem Jahr, wo dann in Anführungsstrichen ja nur noch die Weihnachtsfeiern oder das irgendwie End-of-the-Year-Event stattgefunden hat. Und also war ich auch echt, echt sehr dankbar.
Ja, und trotzdem hattest du totales Glück. Es war klar, es war, weil es war ja auch wichtig, du hast diese Wahnsinns-Drohnenshow am Schluss noch gehabt irgendwie.
Die GDL. So GDL hat ja in diesem Zeitraum auch immer fleißig gestreikt. Gott sei Dank dann nicht an dem Tag selbst, obwohl ich ja da auch eine Lösung dann gehabt hätte mit dem kostenlosen Shuttle aus ganz Deutschland nach Düsseldorf. Aber ja, wie du schon, es hat alles, es hat wirklich so Hand in Hand gegriffen. Es gab, das Wetter war super, es hat nicht geschneit, dass plötzlich irgendwie die Züge nicht mehr fahren konnten, die Flieger nicht abheben konnten. Wetter war super für die Drohnenshow am Ende. Die Leute, es hat nicht geregnet, das heißt, die Leute sind nicht mit nass in die Location reingekommen. Weißt, das sind ja so viele Faktoren, die so eine Stimmung letztendlich ja auch beeinflussen. Und nee, also Gott sei Dank hat das alles, waren die äußeren Faktoren, die ich nicht beeinflussen konnte, die haben alle mitgespielt, ja.
Super. Da muss ich ja einen kurzen Querverweis noch loswerden auf den Flo Erdmann, der das Lichtdesign gemacht hat für dich, weil da mit ihm gibt es auch eine Folge des Erntehelfers. Da kann man mal reinhören, wenn man das Ganze mal aus der Perspektive eines Lichtdesigners hören möchte. Aljoscha, da draußen sind inzwischen alle Flugzeuge einmal quer durchgemischt
außer
worden.
Außer eins, das eine, was da noch steht hier.
Ja, ich glaube, da putzen sie noch. Super Ausblick. Was haben wir verpasst? Was haben wir jetzt nicht mit reingenommen? Was möchtest du hier gerne noch mit loswerden?
Ich möchte Danke sagen. Also es hört sich jetzt doof an, aber ich möchte Danke sagen allen, die mich über die vielen Jahre unterstützen, die mich supporten, die auch an mich glauben, das muss man auch sagen. Das hat man natürlich jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt mit der Event Night aufgehört haben, dann greife ich das mal auf. Die ganzen Partner, also das war ja ein Riesending. Ich hatte da ja, das war ja mein Punkt gewesen, 0 Euro Budget, wirklich. Und waren ja über 1 Million Euro an Sponsoringvolumen, was ich da zusammenbekommen habe. Und das wäre ohne diese Partner gar nicht möglich gewesen.
Und ein unglaubliches Vertrauen. Das ist ja auch das Ding.
Das ist das, was ich jetzt...
Das waren ja keine Zocker, sondern die haben ja dir vertraut.
Genau, und das ist das, was ich nämlich jetzt im nächsten Satz sagen wollte. Ich habe da angerufen, ich habe mit den Chefs gesprochen, die ich alle auch gut kenne und mag. Und habe denen erzählt, was ich da vorhabe. Und die haben mir alle vertraut. Weil das ist nicht so, dass... Weißt du, jetzt kann ich natürlich irgendwo hingehen und sagen, schaut mal hier, das ist das Event, so sieht das aus, das würde ich gerne machen, seid ihr dabei? Ich gehe davon aus, dass dann die meisten sagen würden, ja. Mhm. Da habe ich dann nur meine Idee erzählt und habe gesagt, so, ich habe vor, die alle irgendwie dahin zu bekommen. Ja, wie viele glaubst du denn kommen? Ich so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich lade mein Netzwerk ein und wie viele am Ende kommen? Ich habe keine Ahnung, ja. Und die sind ja wirklich massiv da reingegangen mit einem mit einem Einsatz, den sie da geleistet haben. Die waren alle auf 200%, was sie da abgeliefert haben. Das war High-End gewesen. Aber das, weil sie mir vertraut haben.
Und es ging am Schluss ja nicht darum, nochmal eine Dose Sardellen aufzureißen und hinzustellen, sondern du hattest unglaubliches Essen am Start. Du hattest eine
die
ganz
Technik
tolle Atmosphäre da geschaffen.
Ja. Und das, dieses Vertrauen, was ich da von jedem einzelnen Partner bekommen habe, das weiß ich so zu schätzen. Und dieses Vertrauen, das ich als Moderator von meinen Kunden oder was mir da gegeben wird, das weiß ich auch jedes Mal zu schätzen. Ich bin da einfach mega happy und deswegen heißt es da vielleicht an der Stelle auch mal groß Danke zu sagen. Und das war auch ein Punkt gewesen. Viele haben gesagt, Joscha, umsonst? Du kannst doch Geld dafür verlangen für die Event. Nein. Das war ja auch von meiner Seite aus ein Danke an die Branche. Ich möchte damit kein Geld verdienen. Ja, ich möchte da nicht von meinen Kunden, von meinen Partnern sagen, sag mal, ich lade dich zu meiner Event-Night ein, aber ich hätte gerne, wir haben das mal ausgerechnet, ich glaube, es wäre irgendwie 1.500 Euro oder irgendwie sowas pro Ticket wert gewesen. Oder 1.700, ich weiß es nicht mehr. Mache ich nicht, will ich nicht. Ich soll weiter kostenlos auch bleiben, die Event-Night. Und deswegen, ja, großes Danke an alle, die mir da vertrauen und mich hoffentlich weiter fleißig buchen als Moderator und zusammenarbeiten mit. Ja.
Und du kannst es als großes Lob sehen. Ich glaube, du kannst dich da auch, ich hoffe, du schaffst das, dich zurückzulehnen und einfach zu sagen, wow, die mögen mich auch. Sonst würden die es nicht tun.
Dann nehme ich das mal so auf. Danke dir auf jeden Fall, ja. Doch genießen tue ich es. Wobei, ich muss sagen, ich bin schon so, es geht ja weiter. Vielleicht noch kurz ein Ausblick, 2015. Nächste Event-Night. Nee, habe ich 2015? Nein, 2025. Entschuldigung.
25.
25 genau. 2025. Da bist du jetzt schon im Kopf so da drin, dass es... aber das ist nochmal eine andere Folge vielleicht, die wir irgendwann mal aufnehmen.
Alles klar, super. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Danke dir.
Fantastisch. Ich wünsche dir eine gute Reise und die Leute können sich auf dich freuen, die du jetzt mit an die Hand nimmst und durch das Programm führst. Das wird sicherlich gut.
Ich danke dir sehr, Rüdiger.
Tschüss, Aljoscha.
Tschüss.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.